Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stadelwörtlich, der Literaturpodcast des Stadel Verlags. Ich heiße Corbinian Veit und heute spreche ich mit der Autorin Rachel Erdmann über ihr neues Buch Josef Süßkind Oppenheimer, ein Justizmord. Normalerweise arbeitet sie als Gerichtsreporterin für die FAZ sowie die Zeit und hostet einen eigenen True Crime Podcast. Dort behandelt sie vor allem Fälle, die sie im Gerichtssaal begleitet hat. In ihrem neuen Buch setzt sie sich allerdings mit einem historischen Prozess auseinander, für den sie zunächst 8 Meter Akten durchwälzen musste. Josef Süßkind Oppenheimer, ehemaliger Finanzrat des Herzogs von Württemberg, wird am 4. Februar 1738 hingerichtet. Sein Leichnam wird noch für weitere 6 Jahre in einem Käfig zur Schau gestellt, auch um anderen JüdInnen zu zeigen, was sie erwartet, wenn sie sich außerhalb der ihnen auferlegten gesellschaftlichen Grenzen bewegen. Mehr erzählt uns Rachel Erdmann jetzt aber selbst.
Josef Süß Oppenheimer war Wirtschafts- und Finanzberater vom Herzog Karl Alexander in Württemberg, ungefähr von 1733 bis zu seiner Verhaftung 1737. Die haben sich früher vorab privat quasi kennengelernt in Wildbach, da ist er ihm vorgestellt worden. Durch einen Stuttgarter Hofjuden Landauer, der wird ihm später noch ein bisschen Stress bereiten, als sein Verfahren dann läuft. Der Landauer stellt den sehr jungen Oppenheimer, dem damalig einfach noch Herzog, Karl Alexander, vor mit den Worten: Hier ist derjenige, der mir die Schuhe austreten wird. Karl Alexander hat einen ganz schlechten Ruf, also was seine Zahlungsmoral betrifft, hat eine Liebe zu Juwelen, eine kindliche Liebe zu Juwelen und ist eigentlich als Feldherr in Europas Erbfolgeschlachten unterwegs und braucht dringend einen Finanzier für sein Heer, denn er muss das Heer und die Versorgung des Heeres selbst bezahlen im Dienste des Kaisers. Die beiden gefallen sich auf Anhieb, also das ungestümer Soldat beeindruckt den Oppenheimer und den Karl Alexander gefällt dessen ungedrechselte Rede, dass er so frei rausredet und auch überhaupt kein bisschen ehrerbietig ist. Also die mögen sich sehr und er macht ihn auch zu seinem sozusagen privaten Schatzmeister und zu seinem Hof- und Kriegsfaktor eben und er kümmert sich auch um die Finanzen von Karl Alexanders Frau, Maria Augusta von Thurn und Taxis. Das heißt, er besorgt Proviant für Karl Alexander, gibt ihm Vorschüsse auf seine Apanage, die nicht sehr üppig ist, besorgt Juwelen, Porzellan, Schmuck und Geschmeide und so weiter und so fort. Karl Alexander ist damals noch nicht nur Feldherr, sondern Statthalter in Serbien. Das ist ein Posten, dem ihn sein Mentor Prinz Eugen verschafft hat. Die Apanage sind, glaube ich, gerade mal, wenn ich mich richtig erinnere, 12.000 Gulden im Jahr. Um das zu verstehen, Oppenheimer verschickt seine Geschäftsbriefe mit Extrapost zu der Zeit. Ein Brief kostet schon 11 Gulden. Ja, also chronisch klamm dieser Mensch. Oppenheimers Hausbank in Frankfurt ist nicht begeistert von seinem neuen Klienten, weil der eben so einen notorisch schlechten Zahlungsruf hat. Aber Oppenheimer ist bereit zu diesem Risiko. Dann passiert Folgendes. Der Herzog von Württemberg stirbt, und zwar ohne einen Erben zu hinterlassen. Er hat schon seinen Sohn begraben und den Enkelkind auch. Und jetzt kommt eigentlich völlig überraschend Karl Alexander als Thronfolger ins Spiel. Und Karl Alexander hat zu Württemberg eigentlich überhaupt keine Beziehung mehr, aus 2 Gründen. Zum einen ist er am Hof des Kaisers aufgewachsen, seit 11 Jahren, und er ist Katholik. Das heißt, als er den Thron antritt, läuft sowieso schon die Landschaft Sturm in Württemberg, seine geschlossene protestantische, pietistische Insel dort. Der eigentliche Herr im Ländle ist die Landschaft. Oder wie die Historikerin Selma Stern mal sagte, es regieren die Prälaten, die Juristen und die kleinen Bürgermeister. Herr ist der Herzog nur auf seinen Domänen. Das ist im Prinzip auch eigentlich die einzige Kasse, die ihm sozusagen zur Verfügung steht. Er muss jeden Soldaten und alles andere sich von der Landschaft genehmigen lassen. Jetzt hat Karl Alexander ehrgeizige Pläne, aus diesem rückständigen Agrarland Württemberg einen Wirtschaftsstandort zu machen. Und die Pläne sind im Prinzip genau die gleichen, die er damals als Statthalter in Serbien schon durchsetzen wollte. Das sind alles Pläne, die vom Kaiserhof kommen in Wien. die auch mit dem Kaiserhof abgesprochen sind, von denen er sich beraten lässt. Er hat noch einen anderen Berater, das ist der Bischof von Bamberg. Und dann natürlich soll sein sozusagen Privatbankier Oppenheimer mit und ihm helfen, diese Wirtschaftspläne, die er vorhat, umzusetzen und vor allen Dingen sich Dinge ausdenken, die die herzogliche Kasse an der Landschaft vorbei füllen, dass er unabhängig ist und neben sozusagen an der Landschaft vorbei regieren kann. Und diese Mischung wird sich als auch dann tödlich für Oppenheimer herausstellen, denn die Landschaft läuft natürlich total Sturm. Jetzt muss man wissen, dass diese ganzen Pläne ja nicht nur von Karl Alexander selber kommen. Oppenheimer greift bei vielen Ideen zurück auf Wirtschaftsideen seiner Vorgänger. Es gibt eine einzige Sache, die sein eigenes, ureigenes Projekt war, was ihm aber nach einem Dreivierteljahr schon wieder zerschossen wird. Der Plan besteht darin, seinen Vorläufer einer Landesbank zu schaffen, ja, mit ordentlichen Zinsen und dass alle sämtliche Kassen ihre Geld einlagern und so. Das lässt sich aber nicht so durchsetzen und er rückt ab. Und er sagt von Anfang an eigentlich zum Herzog, wenn der mit der neuen Idee kommt, das werden wir nicht durchsetzen können. Das verstößt gegen die Verfassung, gegen den Tübinger Vertrag. Nur ist Karl Alexander eh ein Polterer. Und ich meine, das Kriegsgeschäft ist ja kein Debattierclub. Der denkt ja, wenn er einmal mit der Faust auf den Tisch haut, dann, also wozu ist er der Regierungschef? Ja? Und Oppenheimer bittet aber schon sehr schnell. Ich glaube, es fängt schon an, nach einem Jahr, anderthalb Jahren, ihm Briefe zu schreiben, sagt, es hat hier keinen Sinn und entlass mich mal aus den Diensten. Also ich will zurück nach Frankfurt. Er hat ja seine Firma in Frankfurt. Die darbt ja in der Zeit, in der er nicht dort ist. Er sieht, dass er eigentlich nichts durchzusetzen ist in Württemberg und vor allen Dingen sieht er von Beginn an, wie er nicht nur beruflich, sondern auch persönlich angefeindet wird. Zum einen ist er nicht ganz unschuldig daran, weil ich glaube, es war ein arroganter Arsch und vor allen Dingen ein Freigeist. Und dann wird er natürlich angefeindet, weil er doppelt fremd ist. Ja, er kommt ja jetzt nicht nur einfach geborener Pfälzer und lebt in Frankfurt. Also sozusagen, er kommt von außen, aber vor allen Dingen ist er natürlich ein absoluter Außenseiter als Jude. Das ist ein, muss man auch dazu wissen, Württemberg ist zu der Zeit ein judenfreies Land. Der Vorgängerherzog im 16. Jahrhundert, Herr Eberhard im Bart, hat die Juden vertrieben aus dem Land. Es gibt gerade mal 7 Hofjuden am Hof in Ludwigsburg und Stuttgart, die jetzt wegen der kurzen Wege dann extra Genehmigung haben, dort auch in der Stadt zu wohnen. Es gibt keine jüdische Gemeinde, es gibt keine Juden in dem Land.
Du bist ja gerade schon angegangen, wie das jüdische Leben zur damaligen Zeit in Württemberg aussah. Kannst du vielleicht auch kurz erzählen, wie das Leben der jüdischen Bevölkerung in Deutschland zu dieser damaligen Zeit aussah?
Das ist genauso wie Deutschland ja damals auch nicht existiert hat, sondern ein Flickenteppich ist auch die Situation für die Juden im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. Es ist generell, kann man so pauschal jetzt mal sagen, dass dort, wo katholische Herrscher sind, es den Juden am besten geht. Es gibt aber grundsätzlich große Restriktionen, also sie können sich nicht frei niederlassen, es hängt sozusagen von des Herrschers Gunst ab. Eine Ausnahme bildet zum Beispiel Heidelberg, wo Oppenheimer geboren wird. In der Pfalz herrscht ein freierer Geist. Es ist auch gerade in der Stadt, wo er sein erstes Geschäft aufmacht, in Mannheim, die Quadratestadt Mannheim, ist sozusagen nach holländischem Vorbild ja geschaffen worden. Und dort strömt auch nicht nur jüdische Bevölkerung hin, in diese freie Stadt, wo es keinen Ghettozwang gibt, keine Kleidervorschriften gibt. Auch die Hugenotten strömen in diese Stadt und so prosperiert Mannheim sehr schnell mit einem sehr, sehr hohen jüdischen Bevölkerungsanteil. Dann ist in Hamburg ist Ende des 17. Jahrhunderts das Ghetto abgeschafft worden. Also und Hamburg hat damals die größte jüdische Gemeinde, weil natürlich überall, wo dieser Zwang weg ist, die Juden dorthin strömen in die Stadt. Ganz anders ist die Situation in Frankfurt am Main. Die hat zwar eine bedeutende jüdische Gemeinde, was die Gelehrsamkeit betrifft, und es gibt ja natürlich auch einige berühmte Vertreter, die aus der Frankfurter Judengasse stammen, wie Rothschild, der 45 Jahre nach Oppenheimer geboren wurde, sein ganzes Leben in der Judengasse verbringen muss und verbringt. Die freie Reichs- und Handelsstadt Frankfurt am Main hat eine sehr rigide Ordnung. Es ist, herrscht also Ghettozwang in dieser engen Judengasse, egal wie die Bevölkerung explodiert über die Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte. Es gibt kein größeres Areal. Also es muss eng gedrängt und stickig dort gewesen sein. Es werden in die Häuser aufgestockt, wird in die Hinterhöfe werden ausgebaut. Das Ghetto wird bestehen bis zum Ende des 18. Jahrhunderts und bis 1806 dürfen in Frankfurt die Juden noch nicht mal öffentliche Parkanlagen betreten. Nur zu Messezeiten weht so ein bisschen freierer Geist, dann dürfen sie sich frei bewegen. Es gibt auch Kleidervorschriften in Frankfurt. Die Männer tragen einen schwarzen Mantel mit einem Abzeichen, dass sie gleich jetzt Juden auszeichnen, und einem Hut. Die Frauen müssen einen Schleier tragen, dürfen Brillanten und Seide und so etwas, bunte Seidenstoffe sind verboten. Sie dürfen einkaufen gehen auf dem Markt, aber erst, wenn sozusagen die Frankfurter Hausfrauen eingekauft haben, also sozusagen die Reste einkaufen auf dem Markt. Und da wieder bemerkenswert für Oppenheimer. Oppenheimer eröffnet seine, sozusagen seinen zweiten Geschäftssitz und auch seinen zweiten Wohnsitz dann gleich mit nach Mannheim in Frankfurt, der Stadt der Börse, außerhalb der Judengasse. Er zieht ein in die Straße, gibt es noch, die heißt jetzt Große Friedberger, damals hieß er immer Friedberger Gasse. Er mietet sich ein, fängt an mit zwei Zimmern im Wirtshaus zum Schwan. Praktischerweise gibt es auch eine Poststation. Kann dann gleich seine Extrapost verschicken mit Pferdestellen und Weinkontor und immer, immer mehr, bis er schließlich Vorderhaus und im Seitenflügel insgesamt, glaube ich, 15 Räume bewohnt. Der Magistrat der Stadt schäumt und fordert ihn auf, ins Ghetto zu ziehen. Das ignoriert er einfach. Und natürlich hält er sich auch nicht an die Kleidervorschriften. Es ist ein Mann der Barocks. Also wenn man das Inventar seines Hauses sich anschaut, die Liste mit den Kleidungsstücken, bunt, grün, seine Lieblingsfarbe, rot, gelb, gemustert, verziert. Also er schert sich um nichts. Er lebt im Prinzip seiner Zeit 200 Jahre voraus.
Das Leben Josef Süß Oppenheimers nimmt ja am Ende kein gutes Ende. Denn er wird in einem Scheinprozess nach dem plötzlichen Tod Karl Alexanders angeklagt. Und am Ende, ja, was passiert denn dann am Ende?
Der Nachfolgeherzog von Karl Alexander, Karl Rudolf, wird sagen, soll gesagt haben, als er das Urteil unterzeichnet hat, es ist ein seltenes Ereignis, dass ein Jud für Christenschelme die Rechnung zahlen soll. Es gibt also ein langes Verfahren, 11 Monate, wie du gesagt hast. Das Todesurteil stand nur von vornherein fest. Und verhaftet worden ist er am 13. Mai 1737. Bereits im April beginnt die Versteigerung seines Hausrats. Es dauert so 2 Monate, die Anklage ist gar nicht fertig. Sie wissen auch nicht so richtig, was sie ihm vorwerfen sollen. Also man braucht 2 Monate, bis man eine Anklage geschustert hat, in der unter anderem auch schwere Vergehen ihm zu Last geworden werden. Er wird zum Beispiel, und das hätte ihn durchaus den Kopf tatsächlich kosten können, wenn es sich als wahr herausgestellt hätte. Einer der vielen Vorwürfe ist der Münzfälschung, denn er war auch Pächter der Münze. Nun ist es aber so, und selbst der Georgi, der Mitglied der Inquisitionskommission ist und die Münze überwacht hat, hat sie vor allen Dingen deshalb so streng überwacht, weil Oppenheimer selbst darum gebeten hat, dass es genau kontrolliert wird, dass alles schriftlich festgehalten wird. Er hat auch darum gebeten, als Karl Alexander ihm die Münze überschicken wollte. Er wollte das nicht antreten, weil er auch wusste, was das für ein Sprengstoff ist und weil das natürlich auch in der damaligen Zeit eine unglaublich komplizierte Angelegenheit ist, über diese Landesgrenze, das kostbare Edelmetall. Und man hat immer unterschiedliche Kurse, natürlich, wie es heute auch noch ist, bei Gold und Silber. Und er hat darum gebeten, dass es ein öffentliches Ausschreiben gibt. Nur hat ihn irgendwie keiner unterboten und er wollte die Münze auch schnell wieder abgeben. Also dieser Vorwurf, also all die Dinge, die man ihm hätte konkret vorwürfen können. Also man sieht auch die Verzweiflung der Inquisitionskommission, die auch, glaube ich, von der Wirtschaftspolitik überhaupt keine Ahnung hat und von Wirtschaft sowieso nicht. Und ich würde mal jetzt einfach frech behaupten, dass von den Herren in der Kommission niemals jemand eine Bilanz gelesen hat. Ja? Also sie könnte sowieso mit der Sache nichts anfangen. Also das Todesurteil steht von vornherein fest. Man möchte sich aber den Anschein geben eines sozusagen damaligen inquisitorischen, aber damaligen Rechtsprechung. Schlussendlich wird dann aber eigentlich schon das Urteil gefällt, das Todesurteil sozusagen intern innerhalb der Kommission gefällt im November. Es sieht vor, den Tod durch den Strang. Man verkündet Oppenheimer das in zwei Schritten. Das heißt, ihm wird zuerst das Todesurteil überbracht. Er tobt dabei, es ist überliefert, er verteilt eine Ohrfeige und schreit, es wäre hier das Schlachtopfer für ganz Württemberg. Nirgendwo auf der Welt könnte das für recht erkannt werden. Die Art des Todes wird ihm erst am Hinrichtungstag morgens verkündet. Er wird dann, also es ist ein Riesenspektakel in der Stadt. Die Juden dürfen das Haus nicht verlassen. Es sind sozusagen Passkontrollen überall. Es darf kein Fremder in die Stadt rein und raus. Die Geschäfte haben geschlossen zu bleiben. Es werden Buden aufgebaut um den Galgenberg. Es sind Hunderte von Berittenen in der Stadt unterwegs. Und er wird durch die Stadt hindurchgeführt, hinaus zu diesem Galgenberg. Da hat man einen Henker extra aus Straßburg gebucht, einen 20-jährigen Mann. Der erdrosselt ihn oben auf dem Galgen. 12 Meter hoch ist er, der höchste Galgen im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. Oppenheimer wehrt sich mit all seiner Kraft. Es gibt eindrückliche Schilderungen über seine letzten Lebensminuten. Unten am Fuß des Galgens wird nochmal versucht, der so und so vielte Versuch seit seiner Todeszelle ist, ihn zu bekehren, also sich zum wahren Glauben bekennen. Nicht, dass es irgendwas am Urteil geändert hätte, ja, aber muss doch deine Seele gerettet werden. Oppenheimer hält sich irgendwann die Ohren zu und ruft ganz laut das Glaubensbekenntnis der Juden die ganze Zeit. Schma Israel, höre Israel. Und ich glaube, muss dieser bis auf die Knochen abgemagerte Mann inzwischen, muss, glaube ich, mit 4 Mann haben Mühe, ihn da hochzuzerren auf diesen Galgen. Dann wird er erdrosselt von dem Henker und man hängt den Leichnam an einer Eisenkette in einen Käfig, den man eigens für ihn angefertigt hat, rot gestrichen, wie der Scharlachrot, wie die Kleidung der Staatsdiener, und lässt diesen Leichnam dort 6 Jahre lang baumeln. Auch das ist im Urteil verfügt worden, für jedermann zum abscheulichen Exemplar. Und es gibt einen Interimsherrscher, Karl Rudolf, der dieses Urteil eben unterzeichnet hat. Das ist aber ein müder, auch nicht mehr sehr gesunder, alter, schwächlicher Mann. Also das ist sozusagen die Übergangslösung. Und als der älteste Sohn von Karl, Alexander Karl Eugen, 16 ist und die Herrschaft antritt, ist es eine seiner ersten Amtshandlungen, diesen Käfig abnehmen zu lassen und den Leichnam dort zwar anonym, aber immerhin abnehmen lässt und dort verscharren lässt.
War das dann früher oder nach diesen 6 Jahren?
Nach den sechs Jahren. Okay. 1744, meine ich, tritt Karl Eugen den Thron an mit 16. Und das ist eine seiner ersten Handlungen, dass er verfügt, dass dieser Leichnam abgenommen wird. Und auch der Käfig wird dann noch verkauft in der Stadt in Einzelteilen. Jeder möchte ein Andenken behalten.
Diese Anekdote bzw. das Gerücht finde ich auch wahnsinnig spannend, dass es eben ja heute noch ein Haus geben soll, das Teile dieses Käfigs in der Architektur hat.
Ja, als Terrassengelände. Ich weiß aber tatsächlich nicht, ob es ein Gerücht ist oder ob das stimmt. Also es gibt Fotos und ich habe mich auch vorbeifahren lassen von einem Freund. Also ja, ob das jetzt nur wirklich diese Eisenteile aus diesem Käfig stammen, das weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch nur ein Gerücht.
Hatte dieser Fall denn Auswirkungen auf das jüdische Leben in Deutschland?
Nein, so kann man das nicht sagen. Also Auswirkungen auf das jüdische Leben, es war ein Leben eben größtenteils im Ghetto und mit alten Mythen, die ja bis heute immer wieder hochkochen. Also wenn eine Seuche ausbricht, dann natürlich, weil die Juden den Brunnen vergiftet haben, diesen uralten Geschichten, die Mazar zu Pesach, da wird Christen Kinderblut mit verbacken. Also unter diesen Geschichten haben Juden gelebt. Die Auswirkungen des Falles sind ganz interessant, weil sie eben auch bis ins Heute reichen. Es wird geschaffen, direkt, eigentlich schon als sein Haft kommt und vor allen Dingen nach der Hinrichtung, ergießt sich eine Flut von Schmähschriften über das Land. Und da wird eben diese Figur geschaffen des Juden als heimlichen Herrscher, hinter den Kulissen des Strippenziehers. Und das ist ja ein Mythos, der nicht ausstirbt. Und sozusagen wird eigentlich schon um seinen Tod herum, seit seinem Tod, eben diese Symbolfigur des Antisemitismus geschaffen, der wir auch heute immer auch wieder begegnen. Ja? Das ist also gibt ja nicht wenige Leute, die an die jüdische Weltverschwörung glauben und denken, dass es irgendwie, also wenn man immer diese Stichworte hört, so das Ostküstengelenkte, ja, Amerika und so etwas, das meint ja natürlich das jüdisch gelenkte Amerika, ja.
Es ist eine Vermutung, vielleicht auch eine Behauptung, dass, glaube ich, in der Bevölkerung sehr wenigen Leute der Name Josef Süß Oppenheimer etwas sagt, aber viele dann doch die antisemitische Bezeichnung Jud Süß kennen. Mhm. Woran liegt das denn?
Das ist natürlich sehr, Jud Süß ist sehr populär geworden, wenn man so sagen will, erstmal durch den Roman von Leon Feuchtwanger, was ich sehr bemerkenswert finde und auch komischerweise schon als war fast noch ein Kind, als ich das Buch das erste Mal gelesen hatte. Ausgerechnet der jüdische Schriftsteller Leon Feuchtwanger, der sich übrigens niemals mit den Akten beschäftigt hat, die 8 Regalmeter füllen in Stuttgart im Staatsarchiv, die sämtlichen Prozessakten. Der Roman heißt einfach nur Jud Süß und er schafft diese Figur, indem er seinen Titelhelden zum sterbenden Herzog sagen lässt: Du warst nichts als ein kleiner, gewalttätiger Zufallsherrscher und ich habe dich tanzen lassen. Also da kommt sozusagen, lebt dieses Mythos wieder auf. Und dann ist es natürlich für viele Leute, sagt ihnen etwas durch den Propagandafilm von Veit Harlan, der ja auch nur Jud Süß hieß. Und ich glaube, das bis heute unter Verschluss. Wahrscheinlich kann man ihn, aber irgendwo kann man ihn wahrscheinlich mittlerweile sich ansehen, wenn man unbedingt möchte. Und so hat sich das tatsächlich etabliert, dieser Name.
Ich meine, dass man ja Antisemitismus oft zwei Motiven zuordnen kann. Einerseits religiös oder politisch bzw. rassistisch motiviert. Ich glaube, das beste Beispiel für rassistisch und politisch motivierten Antisemitismus ist natürlich die Shoah unter dem NS-Regime. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl beim Lesen, dass es sich bei dem Fall Josef Süß Oppenheimer um einen Antisemitismus handelt, der zunächst aus religiösen Motiven startet und dann mehr und mehr hin zu einem politisch motivierten Antisemitismus wird.
Ich glaube, das kann man so nicht zusammenfassen, weil der Antisemitismus, über den wir jetzt reden, also der sozusagen im 19. Jahrhundert entstanden ist, aus einer rassischen Idee, sozusagen die Juden als eigene Rasse. Das ist, was den Begriff Antisemitismus definiert. Diese Vorstellung von Rasse gab es ja zu Oppenheimers Zeiten noch nicht. Das ist wirklich dem Christentum eigentlich innewohnender Judenhass. Es ist ein religiös motivierter Hass, der dann eben im 19. Jahrhundert mutiert in einen rassistischen Judenhass. Aber es ist der christliche Judenhass, der Oppenheimer entgegenschlägt. Er schreibt es ja auch selber in den Briefen an Karl Alexander, dass sozusagen, also mit seiner Religion werden die Rachepläne bemäntelt hier, weil, schreibt er durchaus sehr, sehr selbstbewusst, das war, glaube ich, auch ein sehr selbstbewusster Mann, weil man ihm sozusagen fachlich ihm nichts kann. Und man kann ihm auch während er dort in Stuttgart unterwegs ist, man kann ihm einfach kein Fehlauftreten vielleicht schon, ja, ein arrogantes, auch sehr herablassendes Auftreten, was er zum Teil an den Tag gelegt haben muss. Man weiß auch, dass er tobte, ja, wenn irgendjemand nicht spurte oder nicht zackig genug gearbeitet hat oder so etwas, dann ist er, glaube ich, sehr laut geworden. Aber die Feindschaft, die ihm in Stuttgart entgegenschlug, war eine doppelte. Man hat ihn sozusagen abgelehnt oder vielleicht sogar eine dreifache. Man hat ihn abgelehnt wegen seiner Art und Weise. Das war eben nicht christlich demütig, ganz und gar nicht. Er hat sich nicht gefügt in seinen Platz, den Platz, den ihm die Gesellschaft zugewiesen hat. Es ist ein freier Geist gewesen und das in diesem extrem glaubensstrengen pietistischen Schwabenland. Dann war er natürlich sowieso als Jude unerwünscht. Wie ich ja erzählt habe, Juden waren ja generell unerwünscht in Württemberg. Und dann ist natürlich alles, wofür ja so ein bisschen das Gesicht war, diese ganzen Wirtschaftsreformen, die Karl Alexander da durchsetzen wollte, mit Brachialgewalt durchsetzen wollte, war eben gegen die Verfassung, wovor er immer gewarnt hat, dass das nicht durchzusetzen ist. Aber er war sozusagen doppelt exponiert, wahrgenommen zu werden als das Gesicht all dieser Reformen. Auch wenn sie fast nichts zu sagen auf seine, also ursprünglich seine Idee gewesen ist. Er hat nur gesagt, wie man es machen könnte.
Als Abschluss unseres sehr spannenden Gesprächs würde ich dich noch fragen wollen, warum es denn gerade heute sehr wichtig ist, dass man auf diesen Fall Josef Suess Oppenheimer weiterhin aufmerksam macht.
Ich glaube, es ist generell immer wichtig, zu den Quellen zu gehen. Selbstverständlich ist bei einem Stoff, das, ich sage jetzt immer Stoff, aber bei 300 Jahre alten Akten, die sehr kompliziert sind und wahnsinnig umfangreich sind. Natürlich muss man dort auch interpretieren und sich manchmal so, es ist manchmal ein bisschen Glatteis. Aber was ich ja versuche in dem Buch ist, das möglichst so genau wie möglich zu schildern, was ich meine, das stattgefunden hat, und zwar anhand der Quellen. Und ich glaube, es ist gerade auch besonders in der heutigen Zeit, wo so viel heiße Luft und sehr viel Meinung unterwegs ist und auch zu sagen, und viel spekuliert wird und viel sozusagen Politik gemacht wird oder Öffentlichkeit hergestellt wird durch Meinung und nicht durch Fakten. Es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sozusagen zu den Quellen geht, zu den Ursprüngen und einfach diese Geschichte so erzählt, wie sie mutmaßlich gewesen ist. Denn die Wucht dieser Ereignisse und die Wucht dieser Erzählung und diese fast 300 Jahre alten Protokolle erzählen, das überträgt sich, glaube ich, von ganz allein ins Heute. Ja? Auch die Wiederholung in der Geschichte zumindest, die Wiederholung, die es für die Juden in all den Jahrhunderten gegeben hat, die sprechen, glaube ich, für sich. Und man muss das nicht ins Heute legen, man muss auch nichts machen mit der Geschichte, man muss sie nur einmal erzählen. Und das ist ja eben auch das Interessante an dieser Figur, an diesem Mann, der so ganz besonders war und eben seiner Zeit weit, weit voraus war. Das Interessante ist ja, dass es ungemein viele Publikationen, meine ich, über den Fall gibt oder über die Figur gibt, den Stoff, den man daraus gemacht hat. Man aber tatsächlich die Leute, die sich tatsächlich die Akten angeschaut haben, an den Fingern abzählen kann. Die sind seit 1918 öffentlich zugänglich und es ist eine sehr, sehr kurze Liste. Sowohl in Stuttgart im Archiv als auch im Stadtarchiv in Frankfurt gibt es auch einiges, zum Beispiel seine Korrespondenz mit seinem christlichen Geschäftsführer Leining in Frankfurt. Es hat sich sozusagen so gut wie niemand für die tatsächlichen Akten interessiert. Und das ist etwas, was mich, also wirklich auch so ein spitzer Stein in meinem Schuh war. Ich gesagt, es kann doch nicht wahr sein, dass so mit dieser Figur so viel gemacht wird, aber niemand macht sich die Mühe, sich in diese meterlangen Akten einzugraben. Und niemand ist natürlich Quatsch. Mir hat sehr geholfen, ein sehr guter Berater ist der Professor Robert Kretschmer gewesen, der frühere Direktor des Hauptstadtstaatsarchivs, der sich, glaube ich, seit 30 Jahren Meter für Meter dort durcharbeitet. Und das war ein wichtiger Berater für mich auch. Aber ansonsten ist das, es gab einen zum Fall Jud Süß, ist die erste Historikerin, die sich damit beschäftigt hat und viele Akten gelesen hat. Das ist Selma Stern gewesen. Und danach ist eigentlich jahrzehntelang Ende. Also rollen wir die ganze Sache jetzt hier nochmal auf. Von Anfang bis zum bitteren Ende.
Rachel, vielen Dank.
Danke dir.
Das war Steidl wörtlich, der Literaturpodcast des Steidl Verlags. Rachel Erdmanns Buch Josef Suess Kind Oppenheimer, ein Justizmord, erscheint ab März 2024 auf steidl.de und im lokalen Buchhandel. Weitere Infos findest du schon jetzt auf unserer Webseite. Falls du dich auch für Fotografie und Kunst begeisterst, hör doch auch gerne mal in unseren englischsprachigen Podcast The Steidl Hotel rein. Mein Name ist Corbinian Veit, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.